Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag.
Das Wort kenne ich gar nicht. Ruhestand, das wäre ja entsetzlich. Für mich fängt es gerade erst richtig an.
Ruhestand kannte er nicht, Rolf Kühn. Als diese Aufnahme entstand, war der Klarinettist, der es auf seinem Instrument zu legendärer Virtuosität gebracht hat, 88. Jetzt ist er im Alter von 92 Jahren gestorben. Wir rufen ihm nach. Wir besuchen außerdem heute die Manifesta in Pristina und die Vorstellung des neuen Buchs von Thilo Sarrazin, das den Titel trägt »Die Vernunft und ihre Feinde, Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens«. Stargast der Präsentation war der Schriftsteller Uwe Tellkamp. Wenige Tage nach dem Attentat gegen Salman Rushdie erklärte das PEN-Zentrum Deutschland Rushdie zum Ehrenmitglied. Eine Geste der Solidarität. Und darin übte sich nun auch der PEN Berlin, der ja im Streit gegründet worden war als Abspaltung vom PEN Deutschland. Gestern Abend gab es eine Solidaritätslesung im Berliner Ensemble und es lasen Autorinnen und Autoren, die zum Teil selbst unter Todesdrohung oder mindestens politischer Verfolgung leben. Sichtbar wurde so nicht nur die Solidarität mit Rushdie, sondern auch die reale Gefahr von gewalttätigen Angriffen gegen die Kunst- und Meinungsfreiheit, auch in Deutschland. Cornelius Willenkemper war im Berliner Ensemble, wo es auch Worte des Dankes gab für die Personenschützer.
Ich bedanke mich bei all den Schutzengeln, bei jedem Einzelnen, der uns beschützt. Hier in Deutschland, hier in Berlin.
Die Anwältin, Autorin und Muslima Seyran Ateş steht nach massiven Morddrohungen sowie verbalen und physischen Attacken seit Jahren rund um die Uhr unter polizeilichem Personenschutz. Als Mitbegründerin des PEN Berlin machte sie sich noch einmal für die Werte liberaler Gesellschaften stark.
Ich bedanke mich bei der Demokratie, die gewährleistet, dass wir in Freiheit hier leben und beschützt werden, dafür, dass wir uns vor allem auch für Presse- und Meinungsfreiheit einsetzen. Insofern hört endlich auf, ständig beleidigt zu sein. Ich bin der Überzeugung, weder Gott noch unser Prophet sind beleidigt.
Die Bedrohung von Schriftstellerinnen, Denkern und Publizisten ist weltweit sehr konkret. Das machten auch die LKA-Mitarbeiter am Berliner Ensemble deutlich. Sie waren auch zum Schutz des türkischen Journalisten Can Dündar eingesetzt, der in der Türkei wegen Spionage und Terrorunterstützung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt wurde und seit Jahren in Deutschland lebt. Sein Kollege, der PEN Berlin Mitbegründer Deniz Yücel, wies darauf hin, dass Rushdis japanischer Übersetzer der satanischen Verse ermordet und der italienische Übersetzer ein Attentat nur schwer verletzt überlebte. Die Übertragung ins Deutsche, aus der Yücel vortrug, ist bis heute anonym.
Unter den Palmen der Oase erschien Jibril dem Propheten und spuckte Vorschriften, Vorschriften, Vorschriften aus. Bis die Gläubigen, sagte Salman, die Aussicht auf weitere Offenbarungen kaum noch ertragen konnten. Vorschriften über alles und jedes. Wenn ein Mann einen Furz ließ, sollte er sein Gesicht in den Wind richten. Eine Vorschrift, mit welcher Hand man seinen Hintern säubern dürfte. Es war, als sollte kein Aspekt des menschlichen Daseins ungeregelt frei bleiben.
Der Kölner Journalist Eren Güvercin, selbst bekennender Muslim, forderte von seiner Glaubensgemeinschaft in Deutschland, Haltung und Solidarität zu zeigen. 12 Leseauszüge aus Salman Rushdis Werken führten zu dem zurück, um was es eigentlich gehen sollte, nämlich dessen literarische Meisterschaft. Sven Regener führte mit einem Auszug aus Rushdis Autobiografie kongenial dessen feine Ironie noch als verfolgter Autor vor Augen. Rushdis Verlag hatte nach der Erlassung der Fatwa 1989 einen Sicherheitsbericht anfertigen lassen, dessen Geheimhaltungsvokabular Rushdi selbst Anlass zum Schmunzeln gab.
Das Dokument trug den prachtvollen Titel »Einschätzung von Stärke und Potenzial des Protests der Regenpfeifer gegen Uferschnepfes Taube von der Küstenseeschwalbe sowie Implikationen für den Goldregenpfeifer«. Er ließ sich vermutlich ohne allzu große Mühe herausfinden, dass mit Regenpfeifer die Muslime gemeint waren und sich hinter Uferschnepfe der Verleger oder Viking verbarg. Taube war die satanischen Verse und Goldregenpfeifer stand für Penguins Muttergesellschaft, die Pearson-Gruppe. Der Autor der Taube war Küstenseeschwalbe.
Vermutlich ist der Humor eine der schärfsten Waffen gegen den Versuch, Autoren und Künstlerinnen mit Drohungen und Angriffen eine Selbstzensur auferlegen zu wollen. Die Penn-Berlin-Mitbegründerin Eva Menasse wies darauf hin, dass es, wie im Fall des New Yorker Attentats auf Salman Rushdie, keinesfalls um Literatur geht, sondern diese nur missbraucht werde.
Kunst ist einer ganz anderen Kategorie als Religion. Aber die religiösen Fanatiker, die gibt es ja auch in anderen Religionsgemeinschaften, machen sich sozusagen den symbolischen Gehalt von Kunst und Kultur zunutze, um sozusagen gegen Freiheit, Meinungsfreiheit, Kunstfreiheit vorzugehen. Und deswegen muss unsere Solidarität immer uneingeschränkt Salman Rushdie und anderen vergleichbaren Fällen gehören, denn sie können nichts dafür. Sie sind nur Marionetten einer politischen Propaganda.
Die Lesung im Berliner Ensemble zeigte, wie konkrete Solidarität unter Schriftstellern aussehen kann. Autorinnen und Autoren, die selbst Opfer von Verfolgung und Bedrohung sind, bestärkten ihren Kollegen Rushdie und sich selbst im Willen zur Unbeugsamkeit. Rushdie hatte über seinen Freund Daniel Kehlmann seine Freude über die Berliner Zusammenkunft geäußert. Zugleich führte die Lesung vor Augen, mit welch feiner, unerbittlicher Ironie Salman Rushdies Literatur diejenigen bedenkt, die ihm unter pseudomoralischem Vorwand das Wort verbieten wollen.
Ein Abend für Salman Rushdie im Berliner Ensemble. Für Meinungsfreiheit und gegen ideologisches Denken will sich auch der ehemalige Berliner Finanzsenator und inzwischen erfolgreiche Sachbuchautor Thilo Sarrazin einsetzen. Allerdings vielleicht aus einer anderen Richtung. Erfährt Salman Rushdie die Bevormundung durch Gewalt und wehrt sich, wie gerade gehört, mit Humor dagegen, reichen Sarrazin Stellungnahmen der Wissenschaft und manche Berichterstattung der Medien. Lustig findet er das nicht. Sein neues Buch heißt »Die Vernunft und ihre Feinde – Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens« und wäre damit ja tatsächlich ein Buch, das wir brauchen könnten. Sebastian Engelbrecht war bei der Vorstellung heute dabei.
Thilo Sarrazin gehört zu den erfolgreichsten Sachbuchautoren. Allerdings ist auch kaum einer so umstritten wie er. Für die 7 Bücher, die er seit 2010 schrieb, musste er sich heftige Kritik gefallen lassen. Die SPD schloss ihn 2020 aus der Partei aus, weil sich seine Meinungen nach Auffassung der zuständigen Gremien nicht mit den Grundsätzen der Partei vereinbaren ließen. Nun verarbeitet der ehemalige Berliner Finanzsenator diese Geschichte und zieht gegen seine angeblich ideologiegesteuerten Widersacher literarisch zu Felde.
Dazu wird eine Teilerkenntnis, die vielleicht aus der Wissenschaft kommt und die möglicherweise richtig sein kann, oder ein Vorurteil, das sich als Wissenschaft tarnt, in seiner Bedeutung aufgeblasen und in seinen Wirkungen verabsolutiert. So entsteht eine axiomatische Behauptung über die Wirklichkeit, die als unwiderlegbar gilt und im Rahmen der jeweiligen ideologischen Konzepte auch nicht hinterfragt werden darf.
Die Gegner lässt Sarrazin summarisch als eine Kohorte von Ideologen dastehen. Er findet sie in der Ideologie des Genderismus, bei denen die behaupten, das biologische Geschlecht sei eine soziale Konstruktion. Sarrazin kämpft gegen die Sprachregulierer, die den Gebrauch des generischen Maskulinums nicht akzeptieren wollen, gegen die Modewelle der postkolonialen Ideologie, wie er schreibt, und gegen eine sogenannte Cancel Culture, die es unmöglich mache, bestimmte Meinungen öffentlich zu vertreten. Ausdrücklich nennt Sarrazin auch Putins Angriff auf die Ukraine und die Erstürmung des Kapitols in Washington als ideologiegetriebene Ereignisse. Dabei gerät jedes Denken, das mehr ist als pure Beschreibung des Vorfindlichen, in Verdacht. Jeder normative Gedanke, jede Wertung, jede Idee stellt der Volkswirt in Frage, auch die Religion.
In der Sinnsuche, die ja Angelegenheit der Geisteswissenschaften und der Philosophen ist, gibt es eben immer wieder die Neigung, ein als sinnhaft empfundenes Konzept der Welt überzustülpen und die Welt einseitig aus diesem als sinnhaft empfundenen Konzept zu interpretieren. Das kann bisweilen erhellend sein, wenn ich mich aber auf ein bestimmtes Konzept versteife und verenge, dann lande ich meist in einer Ideologie.
Ideologisches Denken schadet der demokratischen und liberalen Gesellschaftsordnung, meint Thilo Sarrazin. Sei es die linke Ideologie der Gleichheit und Gerechtigkeit, sei es die rechte Fixierung auf Abstammung, Tradition und Herkunft. Alles, was Sarrazin gelten lassen will, ist die rationale Leistung des menschlichen Gehirns und die biologische Natur des Menschen. Emotionen lassen sich aus seiner Sicht nicht konstruktiv in politische Diskurse einbringen.
Deshalb bleibt nichts anderes übrig, als wo immer es geht, in gesellschaftliche Rationalität zu investieren. Und das heißt, zu investieren in die Rationalität und in das Denkvermögen der einzelnen Individuen.
Sarrazin scheint sich selbst für frei von Ideologie zu halten. Dabei ist seine biologistische Grundhaltung auch in seinem neuesten Buch nicht zu übersehen. Gern beruft er sich auf Charles Darwin und seine Evolutionstheorie, auf das so wörtlich anhaltende Wirken der natürlichen Selektion auch in menschlichen Gesellschaften. Wer dies Sarrazin als Ideologie vorwirft, der bekommt es mit dem Dresdner Schriftsteller Uwe Tellkamp zu tun.
Sie vermengen zweierlei Dinge. Sie vermengen die Beobachtung eines Sachverhalts, eines Tatbestandes mit der Folgerung daraus, mit der Wertung. Festzustellen, dass Kulturen unterschiedlich sind, dass Menschen unterschiedliche Begabung haben, ist das eine. Daraus eine Wertung abzuleiten, die eine sei wertvoller als das andere, da beginnt das Problem. Das macht aber Herr Sarrazin überhaupt nicht und ich schon gleich gar nicht.
Tellkamp nutzt die Buchvorstellung zu einem Loblied auf Thilo Sarrazin, zu einer polemischen Generalabrechnung mit der Ampelregierung, insbesondere mit den grünen Ministern.
Sarrazin hat die Anerkennung, ja Verehrung seiner Leser, die sich dem Tugendterror, der Klimareligion, dem Corona-Wahn, den nach Vogue und linksgrün entgleisten öffentlich-rechtlichen Staatsfunk entziehen.
Im Geiste Sarrazins fordert Tellkamp ehrliche Debatten, kühl, unbestechlich, unerschrocken. Und auch er wähnt sich dabei frei von Ideologie.
Die Vorstellung von Thilo Sarrazins neuem Buch »Die Vernunft und ihre Feinde, Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens«. Schön wär's. Der Klarinettist Rolf Kühn ist gestorben im Alter von 92 Jahren. Er war eine echte Jazzlegende, eine der wenigen Deutschen, spielte mit den ganz Großen des Jazz und das bis ins hohe Alter. Und mit einem Ton, der bei allen Kolleginnen und Kollegen Bewunderung auslöste. Ein Nachruf von Bernd Noglik.
Er hatte die ganze Geschichte seines Instruments aufgesogen, sich in unterschiedlichen Stilbezirken des Jazz profiliert und beständig auf die Suche nach dem Neuen begeben. Rolf Kühn blieb bei alledem stets authentisch. Sein Ton auf der Klarinette war unvergleichlich, warm, rund, elegant und vollendet.
Das ist ja, glaube ich, das Anliegen eines jeden Musikers, oder es sollte das Anliegen sein, weg von der Imitation und zum ganz eigenen Weg, dass man den findet, das ist, glaube ich, das Wichtigste in dieser Musik.
Geboren in Köln, die Mutter war Jüdin, aufgewachsen in Leipzig, hat Rolf Kühn in jungen Jahren noch unter den Schrecken der Nazi-Herrschaft gelitten. Erst als die Amerikaner einmarschierten, wich die Angst und Jazz symbolisierte ein neues, ein freies Lebensgefühl. Seine Musikerkarriere begann Rolf Kühn in Leipzig im Orchester von Kurt Henkels, das damals vom Mitteldeutschen Rundfunk übernommen wurde.
Das war im Jahre 1947 schon, als die Kurt Henkels Band gegründet wurde. Ich war also ganze 18 Jahre alt damals und wir versuchten mit dem Radio Tanzorchester amerikanische Bands zu imitieren wie Tommy Dorsey, Woody Herman, Benny Goodman und so weiter.
Rolf Kühn wagte den Sprung nach Amerika und schaffte es mit Glück und Talent, in den besten Bands jener Zeit zu spielen, allen voran in der von Benny Goodman, der ihm gelegentlich sogar die Leitung des Orchesters übertrug.
Wir haben versucht, durch enormen Fleiß und durch enormen Willen dahin zu kommen. Und plötzlich sitzt man in der Originalband. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis.
All das glich der Erfüllung eines Lebenstraumes. Doch es war erst der Anfang einer langen Laufbahn. Das zweite Kapitel begann, als Rolf Kühn Anfang der 60er Jahre nach Deutschland zurückkehrte und besuchsweise in den Osten nach Leipzig reiste, um mit seinem Bruder, dem Pianisten Joachim Kühn, gemeinsam zu musizieren. Nach einem umjubelten Auftritt der beiden vor 8000 Zuschauern im Berliner Sportpalast folgte die Einladung zum Newport Festival und die Einspielung der Milestone-Platte Impressions of New York. Rolf Kühn, der mit den weltbesten Jazzmusikern gespielt hat, mit Ornette Coleman ebenso wie mit Michael Brecker oder Chick Corea, Rolf Kühn drängte es stets, aktuelle Entwicklungen mitzugestalten und auch mit jüngeren Musikern zusammenzuarbeiten. So ist die Rolf Kühn Unit entstanden, mit Musikern, die seine Söhne oder gar seine Enkel sein könnten.
Die Musik macht so viel Spaß und es kommt von innen heraus. Und das schafft für mich persönlich eine enorme Lebensfreude und Herausforderung vor allen Dingen. Und man vergisst das hohe Alter.
Für Rolf Kühn war die Musik Triebkraft und Lebenselixier. Seine jahrzehntelange Präsenz auf der Jazzszene glich einem Glücksfall und einem Geschenk. Er habe sein ganzes Leben in die Musik gesteckt, hat er einmal gesagt, und diese Musik wird bleiben.
Der Jazz-Klarinettist Rolf Kühn ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Der Kosovo ist ein kleines Land, dessen Unabhängigkeit nicht unumstritten ist. Serbien beansprucht das Territorium und daher sind die Vereinten Nationen im Kosovo, um die Lage zu stabilisieren und auch um die Serben im Land zu schützen. Dass mit der Manifesta nun ein großes Kunstfestival in der Hauptstadt Pristina gastiert, wird man in dieser Situation auch als politisches Statement verstehen müssen. Es ist aber auch eine Chance. Kunst und Kultur könnten in der Annäherung der Länder dieser Region eine wichtige Rolle spielen. Das sieht auch die Manifesta selbst so und versucht, kulturelle Brücken aus dem Kosovo zu schlagen, in benachbarte EU-Mitglieder Bulgarien und Rumänien etwa. Carsten Probst über ein hoffnungsvolles, aber auch ein herausforderndes Projekt.
In der Galerie der Kunstakademie von Pristina wird Eröffnung gefeiert. Über die beiden großen Ausstellungssäle verteilen sich Installationen von jungen Künstlerinnen und Künstlern aus Bulgarien. Eine große weiße Matratze liegt auf dem Boden, aus der grüne Pflanzen sprießen. Sie spielt auf die Klimakrise an, die auch diese Region fest im Griff hat. Fotografien zeigen fröhliche Demonstranten, die leere Plakate hochhalten. Nachträglich sind diese mit dem Kugelschreiber mit neuen Botschaften versehen worden, gegen die Diskriminierung von Minderheiten oder auch für das Recht auf Abtreibung. Auf dem Boden liegt das Skelett eines Hundes, gemeint als Metapher auf die hohe Obdachlosigkeit in den großen Städten der Region. Manche der Themen, die hier angesprochen werden, sind gesellschaftlich heftig umstritten, manche auch sogar tabu. Eine mutige Ausstellung, die zum sogenannten West-Balkan-Projekt gehört, das unter dem Dach der diesjährigen Manifesta-Biennale in Pristina mit EU-Mitteln organisiert wurde, um, wie es heißt, die Solidarität unter den Ländern des westlichen Balkans zu stärken.
Wir haben die Manifesta nicht nach Pristina geholt, weil wir mit anderen Orten konkurrieren. Wir wollen sie als eine Plattform nutzen, um Brücken zu bauen mit all den anderen Städten der Region.
Sagt auch Pristinas Bürgermeister Priparim Rama und betont, wie wichtig Kunst und Kultur als Bindeglied einer Region sind, deren Teile durch den Jugoslawienkrieg auseinandergerissen wurden und bis heute unter den Konflikten und inneren Spannungen der Teilung leiden. Vor kurzem erst kam es an der serbisch-kosovarischen Grenze wieder zu Spannungen und seit einigen Jahren verläuft nun auch die EU-Grenze hier. Bulgarien und Rumänien sind Mitglieder geworden, Serbien, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und Albanien sind es noch nicht. Die Bürgerinnen des Kosovo dürfen nicht einmal ohne Visum in die EU reisen. Bedingungen, die man auch schon bei der Organisation dieser Ausstellung zu spüren bekam.
Wir haben alles über die Grenze hierher geschmuggelt, auch das Equipment, das die Künstler brauchten. Die Künstler haben die Sachen in ihren Privatautos von Bulgarien über Nordmazedonien hierher transportiert. An der Grenze haben sie vorgetäuscht, das seien keine Kunstwerke, sondern Materialien für einen wissenschaftlichen Workshop. Mich persönlich erinnert das an die frühen 90er, als wir hier zum ersten Mal in die Welt aufbrachen.
Sagt Lucheza Bujadiev, einer der bekanntesten Performance-Künstler Bulgariens und international erfahrener Ausstellungskurator. Der kleine Mann mit dem athletischen Körper und der markanten Brille hat seit den 90er Jahren schon an vielen Ausstellungsprojekten mitgewirkt, auch in Deutschland. In der Manifesta sieht er eine große Chance für die Künstler in Osteuropa. Aber nicht alle Länder akzeptieren die Kultur als Brücke, nicht zuletzt wegen alter Vorbehalte, die noch aus der sozialistischen Ära herrühren.
Im Sozialismus war man sozial angesehen als Künstler, wenn man sich an der Kunstakademie bewarb, wo es harte Prüfungen gab. Heute finden Kunsthochschulen kaum mehr Studierende. Manche bezahlen sie sogar für das Studium. Und in manchen Disziplinen gibt es mehr Lehrende als Studierende.
Hinzu kommt der Brain Drain in den Balkanstaaten. Junge Leute bewerben sich heute eher an Hochschulen in der EU als in ihren Heimatstaaten, denn die Ausbildung gerade im Kunstbereich sei in vielen postsozialistischen Staaten noch immer eher konservativ und oft nicht auf der Höhe der Zeit. Um die eigene kulturelle Infrastruktur auf den Stand zu bringen, müssten sich die Regierungen in den Ländern des Westbalkans sehr viel aktiver um internationale Vernetzung bemühen. Die Manifesta Biennale bietet ein großes internationales Forum und sie weckt Hoffnungen, dass es in Zukunft auch in Albanien, Nordmazedonien oder auch in Bulgarien vergleichbare Projekte geben könnte. Vor allem beim jüngeren Publikum in Pristina findet die Ausstellung mit ihren feministischen Positionen oder auch ihrer Kritik an der Klimakrise oder am Nationalismus großen Anklang. Und allein schon dadurch, so die Hoffnung, könnte ein Brückenschlag über die bestehenden politischen Grenzen hinweg gelingen.
Die Manifesta in Pristina, Kunst als Brückenbau in schwierigem Terrain. Kultur heute gibt es nicht ohne Kulturmeldung. Henning Hubert hat sie.
Schon in Kinderjahren wurde er entdeckt und unterstützt vom Komponisten Richard Strauss sowie vom Dirigenten Hans Knappertsbusch. Der Pianist und spätere Komponist Franz Hummel, Jahrgang 1939. Mehr als 60 Schallplatten mit klassisch-romantischem Repertoire und viel zeitgenössischer Musik hat er eingespielt, ehe er Mitte der 1970er Jahre komplett ins Kompositionsfach wechselte. Stilistisch hat sich Franz Hummel dabei niemals festgelegt. Am Samstag ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Hummel war mal Neutöner, mal Opern-, mal Musical-Komponist. So konnte sein Werk Ludwig II. Sehnsucht nach dem Paradies im Jahr 2000 das dafür errichtete Füssener Musical-Theater eröffnen. Dem Deutschlandfunk sagte Franz Hummel damals nicht uneitel:
Naja, besonders gern habe ich zum Beispiel diese Gralsmusik, die hier gerade erklingt. Die finde ich schon gelungen, obwohl es von mir ist. Man darf das ja alles nicht sagen, man muss ja immer wörtlich bescheiden tun, obwohl man es nicht ist. Also ich finde die Gralsmusik ganz schön.
Bis vor kurzem komponierte Franz Hummel anstrengungsfrei, wie es scheint. So hat er zuletzt Beethovens zweites Klavierkonzert zu einem Violinkonzert umgearbeitet. Eine ausführliche Würdigung heute Abend im Deutschlandfunk Musikjournal ab 20.10 Uhr. Und ein weiterer Verstorbener, der frühere Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Theo Sommer, ist gestorben. Er wurde 92 Jahre alt. Das bestätigte der Verlag. Theo Sommer habe die Wochenzeitung mit seinem Temperament, seiner Tatkraft, seinem klugen Urteil und seiner Fröhlichkeit maßgeblich geprägt. Und zwar als weltoffenes, liberales, debattenfreudiges Blatt. Sommer war von 1973 an fast 20 Jahre lang Chefredakteur und anschließend bis zum Jahr 2000 Herausgeber der Zeit, gemeinsam mit Marion Gräfin Dönhoff und Altkanzler Helmut Schmidt. Der Aufsichtsrat der Ruhrfestspiele hat den Vertrag des Intendanten Olaf Kröck verlängert, und zwar bis Juli 2026. Der Vorstand des Kultur- und Theaterfestivals in Recklinghausen ist sich sicher, dass Kröck weiterhin unbequeme Fragen stellt, zur Diskussion einlädt und die Ruhrfestspiele mit Weitsicht leitet. Gelobt wurde die stärkere politische Ausrichtung unter Kröcks Intendanz. Die hat der ehemalige Intendant des Bochumer Schauspielhauses seit 4 Jahren inne.
Henning Hubert mit den Kulturmeldungen. Die Debatte um Entlastungen in Zeiten der Inflation und die fristlose Entlassung der RBB-Intendantin Patricia Schlesinger sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bei Kultur heute war Jörg Biesler. Einen guten Abend.